Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 28. November von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 26 Minuten.
Auch von mir nochmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch an alle, die diese Predigt im Moment oder später per Video oder Aufnahme mitverfolgen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Wie schon gemerkt und gesungen, ist heute der erste Advent. Und das hat ja ganz viel mit Licht zu tun. Am Anfang der Bibel wird uns davon berichtet, wie Gott das Licht geschaffen hat. Es werde Licht und dann wird es immer heller. Es hat viel mit Licht zu tun. Wenn jemand schon mal in Afrika Weihnachten gefeiert hat, unsere Tochter hat das so erlebt, als sie da war, dann ist das ziemlich schwierig, so eine Weihnachtsstimmung aufbringen zu lassen, wenn es gar nicht so richtig kalt ist und kein Schnee oder sonst was, alles ist heiß und sonnig. Das war gar nicht so einfach. Da musste man die Rollläden runterlassen in der Wohnung, damit ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt, damit die Lichter auch richtig wirken. Wir haben heute eher das Problem, ich hatte das kürzlich schon mal geschrieben, dass wir viel zu viel Licht haben. Also wir haben so viel Licht in unseren Städten, dass das die Natur sehr negativ beeinflusst. Die Tiere keinen richtigen Tag-Nacht-Rhythmus mehr haben und alles Mögliche. Also wir haben eher zu viel davon. Und wir merken es ja jetzt auch, wenn wir durch die Straßen gehen. Manchmal ist das ziemlich gruselig, was einem da so auf den Balkon entgegenstrahlt. Also es ist viel Licht unterwegs. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, ein Originalfoto von Bethlehem zur Zeit Jesu bei Nacht. Das wurde da aufgenommen. Also das war zur Zeit Jesu, vielleicht auch in manchen Ländern bis heute, wo es nicht selbstverständlich elektrischen Strom gibt, da war es richtig dunkel in der Nacht. Sobald es dunkel wurde, hat man so ein paar kleine Funzeln da gehabt, die aber auch viel zu teuer waren. Also das können wir uns heute, glaube ich, kaum vorstellen, wie dunkel es war, wenn der Mond nicht geschienen hat natürlich. Es war richtig finster. Umso mehr ist die Bedeutung von Licht und Finsternis wichtig. Das hat man noch ganz anders erlebt, wie groß der Unterschied ist zwischen Licht und Finsternis. Und in der Bibel wird das auch ganz oft als Bild genommen für das, was Jesus getan hat, wie er angesagt wurde und wie das ist, wenn Menschen mit Jesus leben. Ein Unterschied zwischen Licht und Finsternis, Tag und Nacht. Und den Bibeltext, den wir uns heute etwas genauer anschauen wollen, aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, da ist das Bild auch, das schwingt immer mit und wird auch immer wieder gesagt, Licht und Finsternis und in unterschiedlichsten Bedeutungen, mal als Bild, mal übertragen gemeint und Paulus versucht das auf die Weise deutlich zu machen, worum es geht. Ich will uns mal die ersten drei Verse lesen. Was die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder und Schwestern, darüber brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr wisst ganz selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen, so wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Paulus schreibt dir, ihr lieben Brüder und Schwestern, ich muss euch dazu gar nichts schreiben, brauche ich euch nichts zu schreiben. Jetzt kann man fragen, warum nicht? Auf der einen Seite vielleicht, weil sie schon alles wissen, aber vielleicht braucht man nichts schreiben, weil es dazu nichts zu schreiben gibt. Paulus hat offensichtlich ein Wort von Jesus so im Hinterkopf, was wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen können, Vers 7. Da ist Jesus auferweckt und auferstanden und spricht zu den Jüngern und die wollen wissen, wann kommt denn das Reich Gottes? Wann ist es soweit? Wann ist das soweit, dass das Reich Gottes anbricht? Und dann sagt Jesus, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Also dazu braucht man nichts zu wissen, weil man gar nichts wissen kann. Also da muss man auch nichts dazu schreiben. Also wovon man nichts wissen und schreiben kann, davon kann man schweigen. In diesem Sinne sagt Paulus hier, ich brauche euch davon gar nicht zu schreiben, weil ich kann da gar nichts zu schreiben. Und er greift direkt im nächsten Satz auch etwas auf, ein Bild auf, was Jesus gebraucht hat. Das kommt bei Paulus gar nicht so oft vor, dass er Jesu Worte zitiert. Wörtlich schon mal gar nicht, und dass er darauf anspielt. Aber hier haben wir gleich zwei hintereinander. Denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Also ich brauche nicht zu schreiben, denn das, was ihr dazu wissen müsst, das wisst ihr. Es geht um den Tag des Herrn. Das ist ein Bild, was im Alten Testament sehr oft vorkommt. Ein Gerichtswort Gottes, ein Gerichtstag des Herrn. Und Jesus hat das auf sein Wiederkommen bezogen. Er ist der, der im Namen des Herrn kommt. Und dann hat er in mehreren Beispielgeschichten das auch deutlich gemacht, wie ein Dieb in der Nacht. Also das ganz unerwartet. Es geht immer um Wachsamkeit, das werden wir auch gleich sehen. Nicht nur, dass es dunkler war früher als heute, also wenn es dunkel war, war es richtig dunkel, da gab es keine Straßenbeleuchtung, sondern man konnte auch die Häuser nicht abschließen. Also wenn wir uns das mal bewusst machen, man konnte jederzeit irgendwo einsteigen. Also da gab es vielleicht mal ein Tor, was man irgendwie zuziehen konnte, aber richtig abschließen, es gab noch nicht mal Fenster, also Glasfenster oder so, da hat man so ein Tuch davor gehängt. Also das können wir uns manchmal heutzutage gar nicht mehr richtig vorstellen, wie das damals war. Also die Angst davor, dass ein Dieb einsteigen könnte, das war Realität. Nicht nur eventuell, sondern das kann passieren. Gerade in sozial schlechten Zeiten, die eben in der Zeit Jesu waren. Wenn es den Leuten sehr schlecht geht, sozial, natürlich ist da auch die Gefahr viel größer, dass da Diebe mal in der Nacht einsteigen und was mitgehen lassen. Also das ist die Situation. Paulus sagt, Leute, darüber muss ich euch eigentlich nicht schreiben, aber Jesus hat das schon gesagt, wie ein Dieb in der Nacht verbindet sich mit Wachsamkeit und darauf geht Paulus jetzt im Weiteren ein. Brüder und Schwestern, ab Vers 4, ihr lebt nicht in der Finsternis, deshalb wird euch der Tag des Herrn nicht überraschen wie ein Dieb, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages, wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. Spannend. Also dieses Bild, was Jesus sagt, hat was mit Achtsamkeit zu tun, aufpassen. Aber Paulus sagt, ach, eigentlich betrifft euch das gar nicht. Ihr lebt gar nicht in der Finsternis. Also ihr lebt gar nicht da, wo es dunkel ist, wo man aufpassen muss. Ihr lebt im Licht. Deshalb wird euch der Tag des Herrn nicht überraschen wie ein Dieb. Wie kommt er dazu? Wie kann er das so umdrehen eigentlich, dieses Bild, was Jesus gesagt hat? Er sagt, wenn ihr mit Jesus in Gemeinschaft lebt, das ist es ja, nicht in der Finsternis leben, im Licht leben, wenn ihr mit Jesus in der Gemeinschaft lebt, dann werdet ihr das schon merken, wenn der kommt. Also dann kann euch das gar nicht überraschen. Andere mag es überraschen, die mit Jesus nicht rechnen, die nichts von ihm wissen. Aber euch, die ihr mit Jesus lebt, kann dieser Tag gar nicht überraschen. Denn wenn er kommt, das werdet ihr schon mitbekommen. Und dann verstärkt er das nochmal, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Und das ist nochmal eine ganz starke Betonung davon. Ihr seid Kinder des Lichts und des Tages. Deshalb wird euch der Tag des Herrn nicht überraschen. Wir hatten ja gestern Hochzeit hier gefeiert. Wer dabei war, es war sehr schön, glaube ich, hat sich gelohnt. Dieser Bibelvers ist der Hochzeitsvers von meiner Frau und mir, nur das mal als Anmerkung. Damit gehen wir seit über 30 Jahren durchs Leben. Ihr seid Kinder des Lichts und des Tages, hat uns damals der Bruder, der liebe Bruder, der gepredigt hat, zugesagt. Also den haben wir uns nicht ausgesucht, für alle, die da gestern das mitgekriegt haben. Ihr seid Kinder des Lichts und des Tages. Sind wir das denn alle? Ist das so? Kann man das sagen, wenn wir jetzt mit Jesus leben? Er sagt ja nicht, bemüht euch, das zu sein. Ne, strengt euch an, dass ihr Kinder des Lichts und des Tages seid. Oder wenn ihr das und das macht, dann werdet ihr. Sondern er sagt, ihr seid es. Ihr seid Kinder des Lichts und des Tages. Ich will uns das mal versuchen, mit einer kleinen Grafik deutlich zu machen. Wir haben da das Licht und den Tag auf der einen Seite und die Nacht und die Finsternis auf der anderen Seite. Und jetzt ist die Frage, wo würdest du dich denn einsortieren, wenn du dich jetzt hier auf dieser Grafik einsortieren willst? Gefühlt wahrscheinlich die meisten von uns so irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Man kennt sich genug, dass man sagt, so alles gut ist nicht gerade in meinem Leben, da gibt's so manches, okay, aber alles schlecht ist auch nicht. Ne, also das so in der Mitte. Wir sind so Mischwesen. Ne, wenn wir sagen sollen, wo gehörst du hin, dann würden wir uns irgendwo wahrscheinlich selbstkritisch, der eine ein bisschen mehr nach rechts, der andere ein bisschen mehr nach links oder andersrum. Also deiner Mitte einsortieren. Nun geht es hier aber um das Licht in der Gegenwart Jesu. Also ihr seid Kinder des Lichts, ist jetzt keine moralische Aussage, die über uns getroffen wird. Ihr seid gut oder ihr seid schlecht oder ihr kriegt euer Leben auf die Reihe oder nicht, sondern es ist eine Aussage von Jesus her. Tag ist dort, wo wir mit Jesus leben. Wenn wir uns selbstkritisch da einsortieren müssten, dann müssten wir dahin. Also wir können gar nicht diese Anforderung, das erfüllen. Wir können gar nicht sagen, weil wir so und so sind, deswegen sind wir im Licht. Da gehören wir auf die andere Seite. Da gehören wir ganz dahin, wo es nicht scheint. Wenn wir wirklich uns den Maßstäben Gottes zur Verfügung stellen müssen. Da ging es ja gestern in der Predigt zur Hochzeit, ging es ja auch schon mal um dieses Thema. Ne, können wir da eigentlich was vorweisen? Nee, da gehören wir nicht hin. Aber Paulus sagt, darum geht's auch gar nicht, sondern ihr seid da, weil ihr durch Jesus da seid. Das ist ein großer Unterschied. Nicht, weil ihr irgendwas vorzuweisen habt, nicht, weil ihr irgendwelche Gesetze, Gebote oder sonst was erfüllt, Bedingungen erfüllt, sondern ihr seid es, weil ihr es in Christus seid. Weil Christus derjenige ist, der euch dazu macht und nicht, weil ihr es könnt. Ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages, weil ihr es in Christus seid. Das ist eine geistliche Aussage über die Wirklichkeit eines Menschen, der mit Jesus lebt. Es ist keine moralische Aussage, es ist keine Aussage über Qualitäten, die wir mit und einbringen können oder wie wir leben, sondern es ist eine Aussage darüber, wer wir in Christus sind. Und wer das ist und wer mit Jesus lebt, der ist da auf dieser Seite. Ihr seid es. Also, was folgt daraus, wenn wir das nun sind? Vers 6. Lasst uns also nicht schlafen, wie die anderen, sagt Paulus. Lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein. Passt das zusammen, was wir gerade hatten? Ihr seid es und jetzt sagt er, jetzt macht das auch. Man kann das immer so schön auf den Punkt bringen. Lebt, was ihr seid. Also ihr seid das. Es steht nicht, lebt, damit ihr das werdet. Also strengt euch an, damit ihr dahin gehört, sondern ihr seid es und deswegen lebt es auch. Seid euch dessen bewusst und richtet daran euer Leben aus. Lebt, was ihr seid. Nicht, damit ihr Kinder im Licht werdet, das werdet ihr durch Gottes Gnade in eurem Leben. Das werdet ihr durch das, was Jesus in eurem Leben getan hat, dass er euch angenommen hat. Deswegen seid ihr Kinder des Lichts. Aber wenn ihr seid, dann lebt's jetzt auch. Dann richtet euer Leben auch entsprechend aus. Und nun nimmt er das Bild hier von der Nacht und Tag. Lasst uns also, weil wir das jetzt leben wollen, lasst uns wach und nüchtern sein. Zwei Sachen. Wach und nüchtern. Jetzt bringt Paulus hier eine kleine Variante rein. Jesus hat davon gesprochen, dass wir wach, also wachsam sein sollen. Wann der Herr wiederkommt. Aber er bringt jetzt hier noch einen anderen Gedanken dazu. So ein Bild, denn wer schläft, schläft in der Nacht, klar. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Also, Paulus bringt jetzt hier ein, erweitert das Bild sozusagen, guckt sich um, schaut sich um und sagt, wie ist das so, was ist los? In der Nacht wird natürlich geschlafen, aber die Nacht wird auch gerne genutzt, um sich zu betrinken. Das hat sich auch nicht geändert, glaube ich, außer zu Karneval oder sonst was, ist das eher in der Nacht angesagt. Jetzt kann man das Bild, wie immer, solche Bilder übertreiben und überziehen. Er nimmt es eigentlich nur so als Veranschaulichung. Aber ich habe mir mal überlegt, kann man das denn übertragen? Also auf der einen Seite sind die, die wach sind und nüchtern am Tag, das sind die, die mit Jesus leben, die zu Jesus gehören. Und die anderen werden hier als schlafend und betrunken bezeichnet. Das kann man sehr negativ jetzt natürlich ausrichten, das wollen wir aber gar nicht. Sondern schlafend sind Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben. Erstmal oder mit Religion jetzt mal ganz weit gesagt, Menschen, die sich dessen vielleicht gar nicht bewusst sind. Das sind keine toten Leute, ne? Also wird hier nicht von toten Menschen sozusagen geredet, sondern es sind Leute, die schlafend sind, Leute, die man aufwecken muss, sagen muss, hey, rüttel, 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 Gott meint dich, will mit dir zu tun haben. Solche Leute sind hier gemeint. Menschen, die das vergessen haben vielleicht, dass es überhaupt einen Gott gibt, dass irgendjemand auf sie ansprechen könnte. Also schlafend, Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, vielleicht ohne es zu wissen. Irgendjemand sagte das mal, ich habe das glaube ich schon mal zitiert, als es darum ging, wie Menschen im Osten, im wiedervereinigten Osten unseres Landes, dass sie gar nichts mit Gott zu tun haben. Da sagte jemand dazu, sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Also es ist so ein Zustand, und wir haben ja im Osten unseres Landes gelebt, in den neuen Bundesländern, davon etliche kennengelernt haben, die überhaupt gar keinen Kontakt dazu haben, schlafend sind, die mal angesprochen werden müssen und sagen müssen, hey, vielleicht gibt es doch einen Gott in deinem Leben. Und betrunken, ich will jetzt gar nicht auf Betrinken aus, sondern das sind Leute, die durchaus religiös interessiert sind, heute kann man ja so sagen, spirituell interessiert sind, die sich also damit beschäftigen, damit auseinandersetzen, die vielleicht sogar von manchen Dingen überzeugt sind, aber wie das so ist, bei Betrinken an falschen Quellen graben, sich mit Dingen auseinandersetzen und glauben, die ihnen vielleicht vorgaukeln, ihnen zu helfen, die sie aber nicht mit dem wahren, dem einzigen Gott in Jesus Christus in Verbindung bringen, die sich auf manche abstruse Wege begeben und das dann mit viel Überzeugung machen. Wir haben kürzlich, vorgestern oder wann es war, eine Sendung gesehen über biodynamischen Landbau. Ich will jetzt nicht sagen, welche Firma das ist, die also sich damit beschäftigt. Und das geht alles auf Rudolf Steiner zurück und seiner Philosophie, da der Anthroposophie und so weiter. Und sie haben also festgestellt, auf der einen Seite bringt es tatsächlich was, aber das hat überhaupt nichts mit dem biodynamisch zu tun, sondern die Art und Weise, wie sie in einer guten Weise Landwirtschaft betreiben. Und dieses Biodynamische ist einfach bloß Unsinn. Aber mit großem Inbrunst wurde das betrieben und wird das betrieben. Menschen sind davon überzeugt, dass man da irgendwas rühren muss und sonst wie, und dann bringt das ganz viel und es ist einfach nur Blödsinn. Aber Menschen sind davon überzeugt. Sie sind so gesehen betrunken davon. Esoterik gibt es ja in allen möglichen Varianten, und ich bin oft erstaunt, was Menschen bereit sind zu glauben. Also erstaunt darüber, auf was sich Menschen einlassen, was ich für so unsinnig halte, wo ich denke, das Angebot, mit Jesus ein Leben zu beginnen, ist wesentlich vernünftiger, wesentlich logischer, wesentlich naheliegender, als sich mit eigenartigen, abstrusen Dingen zu beschäftigen, betrunken, weil man Antworten von falschen Quellen sucht. Also so kennzeichnet Paulus die mit Jesus, nicht mit Jesus unterwegs sind, aber sagt er dann sehr deutlich in Vers 8, wir gehören zum Tag. Also wir gehören zu Jesus, wir gehören auf die Seite des Lichtes. Deshalb wollen wir nüchtern sein, bewaffnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Hier gibt es zwei Sachen, die wir vielleicht aus anderen Zusammenhängen schon kennen. Einmal das Bild von der Waffenrüstung. Das bringt Paulus öfter, dass er also das Leben mit Jesus, wie wir das gestalten, mit einer Waffenrüstung in Verbindung bringen. In Römer 13, Vers 12 spricht er von den Waffen des Lichts sogar. Das hört sich schon fast nach Star Wars oder so an. Also den Waffen des Lichts oder die berühmte geistliche Waffenrüstung in Epheser 6. Und ihr kennt das wahrscheinlich, dass man das dann immer mit einem römischen Legionär in Verbindung bringt und dann guckt, wie ist der gekleidet, und dann kann man das zueinander führen. Das ist sicherlich auch richtig. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass Paulus dieses Bild aus dem Alten Testament hat. In Jesaja 59, Vers 17 wird nämlich davon gesprochen, dass Gott kommt, dass er sich mit seiner Welt in Bewegung, in Beziehung setzt. Und dann steht da, der Herr zog die Gerechtigkeit an wie eine Rüstung und setzte sich den Helm der Rettung auf. Also es ist schon wahrscheinlicher, dass Paulus dieses Wort im Hinterkopf hat und das dann vielleicht aktualisiert hat auf das, was er so gesehen hat, römische Legionäre oder sonst was, wer da so als Soldaten rumgelaufen ist. Er nimmt dieses Bild und setzt es um und aktualisiert es, Glaube und Liebe und Hoffnung. Also diesen Dreiklang kennen wir auch gut, denn auch da haben wir das öfter, dass Paulus davon spricht, nämlich ich habe das mal aufgeschrieben, damit man es nochmal in Ruhe nachlesen kann. 1. Korinther 13, Vers 13 hatten wir auch gestern. Kolosser 1, 4 bis 5 und 1. Thessalonicher 1, 3, wo er immer wieder diesen Dreiklang bringt, weil er damit deutlich machen möchte, was das Leben in der Nachfolge Jesus bedeutet. Noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Hier steht Hoffnung auf Rettung. Das ist so eine Übersetzung, die in allen Übersetzungen, habe ich so, soweit ich sie je sehen konnte, gebracht wird. Aber eigentlich steht das da gar nicht so richtig. Denn Hoffnung auf Rettung bedeutet ja, wir hoffen, dass wir gerettet werden. Das ist aber in dem Zusammenhang irgendwie nicht sehr logisch. Tatsächlich steht da wieder so eine berühmte Genitivverbindung, Hoffnung der Rettung. Und das kann ja immer viel bedeuten. Das kann in alle Richtungen bedeuten. Das kann nämlich auch heißen, was ich für wahrscheinlicher halte, dass es die Hoffnung ist, die aus der Rettung entsteht. Weil wir gerettet sind, bekommen wir und haben wir Hoffnung. Also wir haben nicht irgendwie eine vielleicht sogar vergebliche Hoffnung, irgendwann mal gerettet zu werden, sondern wir sind es. Wir haben eine Gewissheit, dass wir gerettet sind. Und daraus entsteht Hoffnung. Daraus entsteht die Hoffnung. Glaube und Liebe und Hoffnung ergeben sich aus der Rettung durch Jesus Christus. Nicht wir hoffen irgendwann mal darauf, vielleicht mal gerettet zu werden oder so, sondern weil es so ist, haben wir Glaube und Liebe und Hoffnung bekommen. Was könnte damit verbunden sein, wenn Paulus diesen Dreiklang immer wieder bringt? Glaube, das ist das Vertrauen in Gott. Also wer ein Leben im Glauben lebt, der strengt sich nicht an, irgendwie Glaubensheld zu sein, sondern da geht es darum, sich mit allem, was unser Leben ausmacht, Gott anzuvertrauen. Glaube heißt, ich vertraue in allen Auseinandersetzungen, in allen Herausforderungen meines Lebens. Ich bin immer wieder dran und bemühe mich und versuche, mein Leben im Vertrauen auf Gott zu leben. Ihm zuzutrauen, dass er mein Leben bewegt. Und die Liebe, natürlich ist es, dass wir Gott und unseren Nächsten lieben aus der Liebe Gottes, die er uns gibt. Da ging es gestern auch um, immer wieder merken wir, es gibt so Verbindungen zu gestern der Hochzeitspredigt. Also wir lieben, weil Gott uns die Liebe gibt, die wir brauchen. Gott schenkt uns die Liebe, die wir nötig haben, um ihn selbst zu lieben und unseren Nächsten lieben, zu lieben wie uns selbst. Und er gibt uns Hoffnung für jeden Tag, Hoffnung für morgen und auch die Gewissheit für die Ewigkeit, die Gewissheit, dass wir das, was wir heute von Gott erleben, seine Liebe erfahren, dass wir das auch in Ewigkeit hineintun. Also dieser Dreiklang von Glaube, Liebe, Hoffnung, der soll uns bewegen. Das sagt Paulus hier. Dann sind wir wach. Also wach sind wir, weil wir in dieser Haltung mit Jesus leben und unterwegs sind. Und so schließt er dann diesen Abschnitt, dieses Kapitel. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass uns im Gericht sein Zorn trifft. Vielmehr sollen wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Dafür hat er uns erwählt. Darüber können wir uns gewiss sein. Der, nämlich Christus, ist für uns gestorben, damit wir mit ihm zusammen leben. Dabei ist es ganz gleich, ob wir noch am Leben sind oder ob wir dann schon gestorben sind. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Also, wofür ist Jesus gekommen? Wofür ist er gestorben und auch auferweckt worden? Nämlich, dass wir zusammen mit ihm leben. Dass wir diese Gemeinschaft haben mit ihm. Und das sagt Paulus hier nicht nur in diesem Leben, also nicht nur das, was wir heute so erfahren und leben, sondern hinein in die Ewigkeit. Das ist das, was Jesus getan hat. Deswegen ist er für uns gestorben. Und deswegen wurde er auferweckt, dass wir zusammen mit ihm leben können. Das ist das Ziel von dem, was Jesus getan hat. Deswegen sind wir Kinder des Lichts. Deswegen sind wir auf der Seite Jesu. Und dann sollen wir uns damit, mit dieser guten Nachricht, gegenseitig Mut machen und einander aufbauen, wie wir das hoffentlich auch schon tun. Damit schließt dann dieser kurze Abschnitt. Und ich hoffe, dass es dir auch gut getan hat, das so zu hören und sich nochmal bewusst zu machen. Nämlich ihr alle, du und du und du und du und du, wir alle sind Kinder des Lichts, wenn wir denn mit Jesus leben und im Glauben ihm nachfolgen. Und des Tages, wir gehören nicht in die Gottesferne, in die Finsternis, in die Dunkelheit ohne Gott. Wir sind es. Nicht, weil wir uns dafür qualifizieren. Nicht, weil wir so toll sind in irgendeiner Weise, sondern weil Gott uns angenommen hat, weil Gott uns erwählt hat, er uns zum Glauben geführt hat. Deswegen sind wir das. Das hat nichts mit unserer Qualität zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Gott uns erwählt hat. Und weil wir gerettet sind, weil wir in Christus gerettet sind, können wir dann auch wachsam leben. Also das Leben, was wir sind, nicht um es zu erreichen, sondern weil es wir sind. Wachsam und nüchtern leben, das heißt in Glaube und Liebe und Hoffnung unterwegs sein. Im Vertrauen auf Gott, dass wir uns von seiner Liebe beschenken lassen und dass wir immer wieder Hoffnung haben. Vielleicht dort, wo andere schon keine Hoffnung mehr haben können, weil wir uns Gott anvertraut haben. Und Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Das gehört immer dazu, damit wir zusammen mit ihm leben, heute und in Ewigkeit. Das soll die Ermutigung sein. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, dass wir das erfahren und leben können. Er ist für uns gestorben und auferstanden, damit wir zusammen mit ihm leben. Heute und Ewigkeit. Und das soll uns ermutigen, sagt Paulus hier. Und so können wir uns auch gegenseitig Mut machen in den unterschiedlichsten Situationen, in denen wir stecken. Wir sind Kinder des Lichts. Gott segne uns darin. Amen.